Der Bundespräsident hält morgen seine Weihnachtsansprache. Selten so gelacht, werden viele da schon im Vorfeld sagen. Der will uns also zu Weihnachten noch was über Moral, Orientierung und Anstand erzählen. Christian Wulff kann scheinbar machen, was er will. Er wird die Kritiker an seinem Verhalten vermutlich nicht beruhigen können. Jedenfalls nicht die aus der anderen Partei. Heute blicken wir aus gegebenem Anlass mal hinter die Kulissen von Schloss Bellevue. Seit gestern fehlt dort der langjährige Sprecher von Christian Wulff, ein Mann, den er schon aus seiner Zeit als Ministerpräsident in Niedersachsen kennt, Olaf Gläseker. Er wurde gestern entlassen. Gläseker war Teil des Stabes von Beratern und Medienexperten, die Wulffs Linie in dieser verdrießlichen Situation maßgeblich mitbestimmt haben. Und um diese Berater wollen wir uns heute mal genauer kümmern, gemeinsam mit Michael Spreng. Der hat Erfahrungen in diesem Metier. Er hat Edmund Stoibers Bundestagswahlkampf 2002 beraten und den Landtagswahlkampf von Jürgen Rüttgers im Jahr 2004. Guten Tag, Herr Spreng.
Guten Tag, Herr Löhn.
Sie kennen die Szene der Berater und Pressesprecher auf diesem, man muss sagen, hohen Niveau vermutlich sehr gut. Was glauben Sie, warum ist Gläseker gestern so plötzlich von Bord gegangen?
Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, was häufig bei solchen Affären ist, dass es unter den Beratern zum Streit kommt, dass sich gewissermaßen zwei Lager bilden. Die einen, die sich einigeln wollen und möglichst sich intransparent verhalten, und die anderen, die sagen, alles muss auf den Tisch. Und solche Konflikte gibt es häufig. Die zweite Möglichkeit ist, die wird ja jetzt in einem Artikel von Focus angedeutet, dass Herr Gläseker selbst bei einem Eventmanager Urlaube gemacht hat und deshalb Angst hatte, dass sein Privatleben in diese Affäre hineingezogen wird. Den zweiten Teil habe ich aber keine Informationen.
Wie viele Menschen arbeiten beratend für jemanden wie Wulff im Bundespräsidialamt?
Ja, eigentlich sehr viele, denn man muss ja auch die Fachreferenten dazu zählen. Aber in einer solchen Affäre, wo es ja um das Privatleben geht und aus seiner Zeit als Ministerpräsident, dürfte der Kreis sehr klein gewesen sein. Also der Staatssekretär, der Pressesprecher, möglicherweise auch seine Frau, denn ich habe das erlebt, dass bei Politikern, die mit Frauen aus dem Medienbereich verheiratet sind, sie dann auch ihre Frau als Beraterin nutzen. Also es dürfte ein ganz kleiner Kreis gewesen sein.
Ja, sie macht ja einen durchaus motivierten Eindruck. Was glauben Sie, wenn wir uns diese aktuelle Affäre mal genauer anschauen, wurde Wulff von wem auch immer gut beraten?
Nein, er wurde schlecht beraten, oder aber er ist diesen Ratschlägen, den guten Ratschlägen nicht gefolgt. Denn sein Krisenmanagement war katastrophal. Die Erfahrung zeigt von früheren Affären, dass er durch diese Salamitaktik, also immer nur so viel zuzugeben, wie gerade die Medien berichten, dass diese Salamitaktik am Ende eine Krise verschlimmert, statt sie zu befrieden.
Nun sind Sie sehr erfahren auf diesem Gebiet. Gibt es da nur eine Möglichkeit, Offenheit, Transparenz, deeskalierend wirken?
Ja, aus meiner Sicht ist das die einzige Möglichkeit. Man darf die Journalisten nicht unterschätzen. Wenn die Medien mal eine Fährte aufgenommen haben und der Jagdhunger sich entwickelt hat, dann wird alles durchleuchtet und dann kommen immer neue Details ans Licht. Also insofern hilft nur völlige Transparenz und zum frühestmöglichen Zeitpunkt selbst vor die Kameras gehen und selbst alles offenbaren, sich entschuldigen und hoffen, so durch die Affäre zu kommen.
Gibt es aus Ihrer Sicht Parallelen zum Fall zu Gutenberg? Und das war ja auch ein Versuch, alles nur scheibchenweise Stück für Stück zuzugeben.
Genau, das ist die Parallele. Auch zu Gutenberg hat sich der Wahrheit nur in der Salamitaktik angenähert und hat damit seine Lage verschlimmert.
Glauben Sie, das Ding geht noch weiter?
Ja gut, der journalistische Jagdeifer lässt er jetzt nicht nach. Er wird höchstens durch die Feiertage gedämpft. Aber es gibt ja noch offene Fragen. Es gibt die offene Frage, wieso ein Privatmann von der staatlichen Bank in Baden-Württemberg einen so günstigen Zins mit einem Zinssatz von 0,9 bis 2,1% bekommen konnte. Spielen da auch politische Verbindungen eine Rolle? Damals regierte dort ja noch die CDU. Auch unaufgeklärt ist, wie geht es weiter? Gab es einen Verstoß gegen das Ministergesetz? Das muss wahrscheinlich juristisch aufgearbeitet werden. Also die Affäre ist von dem Spüreifer der Journalisten und von der Aufklärung noch nicht beendet.
Wenn der Wulff Sie anrufen würde morgen und sagen würde, Herr Spreng, was machen wir jetzt? Was würden Sie ihm empfehlen, jetzt in der aktuellen Situation?
Im Augenblick kann er nicht mehr machen, als er gestern getan hat. Und er war zu spät. Also insofern hätte er auch meine Ratschläge nicht rechtzeitig befolgt, wenn ich sie ihm hätte geben können. Jetzt in der augenblicklichen Situation kann er nur auf den Weihnachtsfrieden hoffen und dass die Journalisten irgendwann andere neue Themen entdecken. Außer es gäbe halt noch eine sogenannte Leiche im Keller, die er kennt, aber von der wir noch nichts wissen.
Ja, spricht möglicherweise dieses Verhalten spricht ja dafür, dass da irgendwas noch sein muss, denn ich habe das von Anfang an gedacht, habe ich gedacht, wieso kommt er nicht, warum offenbart er sich nicht? Das ist ja vermutlich eine der wenigen Erklärungen, die da übrig bleiben, ne?
Ja, aber viele Politiker reagieren in solchen Situationen verängstigt. Sie igeln sich ein mit ihren Leuten. Da entsteht so ein bisschen Bunkermentalität. Alle sind die Bösen, insbesondere die Medien. Und man selbst fühlt sich als verfolgte Unschuld, die nicht verstanden wird. Also dieses Einigeln, diese Bunkermentalität kann auch in diesem Fall halt eine Woche geherrscht haben.
Wolf wirkt ja insgesamt ein bisschen ängstlicher als andere Politiker, die, sage ich mal, hemdsärmelig agieren. Sind solche Politiker vom Schlage eines Christian Wolf abhängiger von Beratern als die, die hemdsärmelig agieren?
Nein, ich glaube, beide brauchen Berater. Die Hemdsärmeligen, um sie zu bremsen, um sie von Torheiten oder Unbedachtheiten abzuhalten. Und bei Wolf wäre halt eine Beratung notwendig gewesen, um ihn zum Jagen zu tragen, damit er nicht zum Getriebenen wird.
Wie viele Berater tummeln sich insgesamt in der Politik? Landespolitik, Bundespolitik, kennen Sie da eine Zahl?
Nein, keine genaue, aber es sind natürlich sehr viele. Jetzt muss man allerdings sehen, viele, die sich politische Berater nennen oder Beratungsunternehmen haben, sind in Wirklichkeit Lobbyisten. Die versuchen Einfluss auf die Politik zu nehmen. Also es gibt die Zahl der wirklichen Spitzenberater, die also auch Spitzenpolitiker beraten, ist sehr überschaubar. Und meistens wird das inzwischen in-house gemacht. Also das heißt, das sind Leute, die angestellt sind, weil Politiker ein grundsätzliches Misstrauen haben gegen Leute von außen, die sie nicht unter Kontrolle haben.
Die Frage muss sein, was verdient ein externer Berater am Tag oder im Monat? Können Sie uns da mal so eine Hausnummer sagen?
Ja gut, ich kann es Ihnen deshalb sagen, ich war ja Wahlkampfmanager von Edmund Stoiber, also nicht nur Berater, sondern Wahlkampfmanager, hatte ja einen eigenen Stab von 10 Leuten. Und das stand damals in den Medien. Ich habe damals für diese Tätigkeit 250.000 Euro bekommen.
Wie viele Leute auf diesem Gehaltsniveau gibt es, die wirklich gut sind?
Eigentlich unangemessen, dass ich mich selbst dazu zähle, aber
machen Sie mal ruhig.
Wenn ich die Szene überblicke, ist das eine Handvoll bis ein Dutzend.
Okay. Wolf, die Affäre und das aus Sicht des Politikberaters Michael Spreng, der hat viel Erfahrung gesammelt, unter anderem in der Beratung von Edmund Stoiber oder Jürgen Rüttgers. Herr Spreng, schönen Tag auf Mallorca, alles Gute, bis die Tage.
Danke, Wiedersehen, Herr Lind.
Tschüss.